Ja, wer bin ich? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob hier schon jemand im T-Shirt gepredigt hat. Das ist meine zweite Predigt für heute. Das wird mir schon langsam heiß. Das mache ich jetzt mal so. Wer bin ich? Bin ich ein ganz sportlicher Typ, der gerne klettern geht oder Kanu fahren oder Fußball spielt? Oder bin ich denn der Zimmermann von Beruf, der ich ja momentan nicht bin, sondern Taxifahrer? Oder bin ich ein Abenteurer, der gerne im Wald sitzt und über dem Lagerfeuer kocht? Oder doch eher ein Romantiker? Weiß nicht, was bin ich denn? Oder vielleicht gar einer mit richtig vielen Muskeln? Oder bin ich ein ganz Verträumter irgendwo in weiter Flur? Wer bin ich? Das ist eine interessante Frage. Wer bin ich? Oder mal schön in Pose gesetzt für den Fotografen. Man muss ja auch seine guten Seiten hervorkehren. Oder für das Passfoto. Da muss man ja freundlich aussehen, damit man dann irgendwo angenommen wird, gell? Damit der Chef einen guten Eindruck bekommt, zumindest den ersten. Nachher ist das ja egal. Aber kommen wir mal von meiner Person weg, sonst wird es peinlich, und stellen wir uns die Frage, wer ist denn eigentlich Jesus? Ist eine Frage, der ich ganz gerne lange Jahre eigentlich ausgewichen bin, weil mir das Thema einfach zu groß war. Ich dachte, was kann man schon über Jesus sagen? Jesus ist im Himmel, klar. Aber was will ich schon über Jesus sagen? Er ist halt irgendwie besonders und er hat ganz komische Sachen getan, als er auf der Erde war. Aber ich habe mich lieber damit beschäftigt, was der Paulus sagt über Ehebruch und über Abendmahl und über Gemeinde und so. Das war mir interessanter. Aber Jesus, wer ist eigentlich Jesus? Es gibt sehr viele Bücher darüber. Eine ganz kleine Auswahl habe ich euch mitgebracht, zumindest ein paar, die bei uns im Schrank stehen. Es gibt etliche Leute hier in der Gemeinde, die dieses Buch im Hauskreis durchnehmen. Verändert in sein Jesu-Ebenbild. Verändert in sein Bild. Ein sehr guter Kurs habe ich mir sagen lassen. Ich kenne ihn noch nicht so richtig, aber anscheinend soll es wirklich einige Sachen über Jesus zeigen. Und man kann einige Sachen von Jesus lernen. Also ein sehr guter Kurs. Man braucht aber auch Zeit und muss seine Hausaufgaben machen. Ein weiteres Buch oder zwei Bücher. Jesus im Fokus oder Meet Jesus, also Begegne Jesus. Ein Kurs für Jugendliche oder Teenager. Wie kann ich Jesus kennenlernen? Das könnt ihr alleine durchmachen, könnt ihr aber auch in der Gruppe durchnehmen. Soll ein sehr, sehr guter Kurs sein. Sehr praktische Andachten. Ein weiterer Kurs, den wir momentan gerade im Jugendhauskreis durchnehmen, das Leben Jesu. Also hallo ihr Jugendhauskreisler, das Buch kennt ihr. Da haben wir schon ein paar Lektionen durch. Wir sind jetzt ungefähr in der Mitte von dem Buch angelangt und merken, es gibt ja unglaublich viele Sachen, die man von Jesus lernen kann. Ein weiteres Buch, das ist sehr leicht zu lesen, von Roy Heschen, Wir möchten Jesus sehen. Ein sehr interessantes Buch, wo man Jesus kennenlernt auf eine Art und Weise, wie man es vielleicht vorher noch nicht gesehen hat. Das vorletzte Buch, ein Buch, das einige von euch wahrscheinlich kennen werden, ist von dem Gründer der Fackelträger, Major Ian Thomas, Christus in euch, Dynamik des Lebens. Das Buch empfehle ich allerdings nur Leuten, die wirklich auch mal tiefgründig nachdenken. Also Leute, die gerne Romane lesen, die brauchen das nicht kaufen. Aber Leute, die gerne ein bisschen tiefer drüber nachdenken, die sollten das Buch auf jeden Fall sich zulegen. Christus in euch, Dynamik des Lebens. Und ein Buch, das wahrscheinlich viele von euch kennen, geschrieben von einem Jugendpastor, der in Essen gelebt hat, und zwar während den Kriegsjahren auch, Jesus, unser Schicksal, von Wilhelm Busch. Ein Buch, das sehr weit verbreitet ist. Ein Buch auch für Kinder. Ich würde das Buch auch Kindern zu lesen geben, denn es sind wirklich Geschichten darüber drin, wie man Jesus ganz praktisch erfahren kann. Also dieses Buch für euch und eure Kinder sehr zu empfehlen, wenn ihr Jesus kennenlernen wollt. Ja, und dann ein Buch, auf das sich meine Predigt heute Morgen sehr stark stützen wird, in dem ich momentan gerade drin lese, das ist das Buch Der unbekannte Jesus von Yancey. In dem Buch sind mir viele Lichter aufgegangen, wo ich dachte, ah, stimmt, so habe ich Jesus noch nie gesehen. Aber es gibt kein besseres Buch als das Buch über Jesus, als die Bibel. Also vergesst nicht, auch wenn ihr solche Bücher lest, lest auch solche Bücher. Es gibt in verschiedenen Übersetzungen, Schlachter, Luther, Elberfelder, Hoffnung für alle, nehmt die Bibel zur Hand, da lernt ihr am meisten von Jesus kennen. Ja, wer war Jesus? Ich habe mal kurz im Internet nachgeguckt, habe einfach Jesus eingetippt und da kamen einfach ein paar Bilder vorbei. War Jesus denn so ein Mann, braun gebrannt, lange Haare, wird er oft dargestellt, mit einem dicken Bart, so ein bisschen ein jüdischer Einschlag? Oder war er eher wie auf vielen, vielen Zeichnungen der Kirche, so Bleichgesicht mit Heiligenschein, ganz fromm dargestellt, so mit ganz verklärten Augen? Es gibt auch Leute, die sich lustig machen über Jesus. Es gibt ganz böse Karikaturen über Jesus. Es gibt Leute, die strahlen, wenn sie den Namen Jesus hören. Was, du bist auch ein Christ? So ging es mir letzte Woche. Ich war am Flughafen, habe jemanden abgeholt und da kamen wir ins Gespräch. Wir hatten schon ein paar Fragen vorher geklärt. Zum Beispiel, dass wir beide Motorradfahrer sind. Und plötzlich kam dann die Frage, ja, Moment mal, bist du etwa auch ein Christ? Und ja, wir haben rausgefunden, wir sind beide Christen. Er als Geschäftsmann, ich als Taxifahrer. Es war sehr schön. Aber ich möchte eine Frage heute Morgen aufwerfen und das kann ich natürlich nicht umfassend tun. Es wird nur ein ganz kleiner Ausschnitt sein, nur ein Versuch, den ich hier unternehme. Ist Jesus ein lieber Heiland oder ein unbequemer Zeitgenosse? Was ist Jesus denn? Habt ihr euch mal diese Frage gestellt? Was ist denn Jesus für euch? Lieber Heiland oder ein unbequemer Zeitgenosse? Es ist interessant, wenn man die Bibel durchliest, dass Jesus mit solchen Leuten zu tun hatte, denen wir gerne aus dem Weg gehen. Er hatte mit Huren zu tun, mit Zöllnern, sprich mit solchen, die Gelder veruntreut haben, die unehrenhaft vielleicht heutzutage entlassen worden wären, wenn denn alles rausgekommen ist, was sie für krumme Dinger gedreht haben. Wäre Jesus denn für mich ein bequemer Zeitgenosse? Oder doch eher jemand, den ich sage, naja, ich weiß nicht, ob ich gerne mit dir zu tun haben wollte. Wisst ihr, Jesus war oft beim Essen eingeladen, bei verschiedenen Leuten. Und er hat manchmal ganz schön provokante Fragen gestellt dabei, beim Essen. Ich weiß nicht, ob ich ihn heute Mittag eingeladen hätte. Heute Mittag haben Steffi und ich die Blocks eingeladen. Wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt bequeme Gäste seid. Aber ich weiß nicht, ob Jesus das gewesen wäre. Hätte ich heute Mittag Jesus eingeladen zum Mittagessen, ich weiß nicht, was dabei rausgekommen wäre. Er hätte mir bestimmt ein paar ganz heikle Fragen gestellt. Vielleicht nicht nur Fragen gestellt, vielleicht hätte er auch ein paar ganz komische Dinger gemacht. Vielleicht wären wir spazieren gelaufen und plötzlich hätte er beim Nachbarn geklingelt. Und hätte vielleicht gefragt, ja, wissen Sie eigentlich, dass es eine Freikirche in Traunreuth gibt? Hat Ihnen schon mal jemand davon erzählt? Und dann werde ich natürlich immer kleiner, gell? Wäre Jesus für mich ein bequemer Zeitgenosse oder ein unbequemer? Warum wollen Menschen heutzutage nicht mehr so zu Jesus kommen, wie sie es vielleicht damals getan haben? Nun, es gibt eine ganz einfache, simple Antwort. Jesus war ein Freund der Sünder. Bin ich das? Das heißt nicht, dass ich mit jedem ein Bier trinken muss. Das heißt auch nicht, dass ich deswegen irgendwo ins Bordell gehen muss. Das heißt auch nicht, dass ich deshalb stehlen muss und lügen muss. Aber bin ich ein Freund der Sünder? Oder bin ich nur Freund mit Leuten, die genauso vornehm und edel und gut sind, wie ich es bin? Weiß ich denn überhaupt, wer ich bin? Weiß ich denn überhaupt, dass ich selber solch ein furchtbarer Sünder bin, der Jesu Geschenk des ewigen Lebens braucht, der Sündenvergebung? Es gibt ja diesen guten Spruch, und das ist auch ein guter Spruch. Sag mir, wer deine Freunde sind, und ich sage dir, wer du bist. Jetzt denkt einmal, was könnte man da über Jesus sagen? Guckt euch mal Jesu Freunde an. Zöllner, Huren, der Abschaum der Gesellschaft. Könnte man sagen, ja, Jesus ist dann auch so einer. Jesus war der Freund der Sünder. Ich finde das faszinierend, wenn ich mich damit beschäftige. Und ich muss mich fragen, ja, Paul, bist du denn das noch? Bin ich denn ein Freund der Sünder? Oder was bin ich denn? Oder bin ich auch ein Pharisäer geworden? Jesus hat mit Aussätzigen gegessen. Jesus hat Aussätzige angerührt. Es gibt auch heutzutage so viel Leid auf dieser Welt. Bin ich denn noch bereit, mich da hineinzuwagen? Oder will ich alles von mir abschotten? Bloß keine Krankheit. Bloß keine alten Leute. Bloß kein Tod. Bloß keine unbequemen Fragen. Wer war denn Jesus? Bettler, Krüppel, Lahme und Blinde, steht in der Bibel, die sind zu Jesu Fest eingeladen. Da steht nicht drin, da sind die eingeladen, die regelmäßig ins Fitnesscenter gehen. Also nichts gegen Angela jetzt und so. Meine Frau geht inzwischen auch. Das tut ja auch dem Rücken gut, das tut der Muskulatur gut, richtig. Aber Lahme und Krüppel, da steht auch nirgends in der Bibel, dass nur die in den Himmel kommen, die im Anzug und Hemd und Krawatte auf der Kanzel stehen und predigen. Es steht auch nirgends in der Bibel geschrieben, dass die in den Himmel kommen, die jeden Sonntag pünktlich ihren Platz in der Kirche einnehmen. In dem Gleichnis, das Jesus erzählt, steht drin, dass die Bettler, die Lahmen und die Krüppel, die Leute, die am Weg stehen, die sich gar nicht daher trauen, die kommen gar nicht hier rein zur Tür, das ist denen hier viel zu vornehm. Das ist denen hier viel zu bequem. Solche Leute sind eingeladen. Und Jesus selber sagt, die gesunden Leute, die brauchen keinen Arzt, sondern die Leute brauchen einen Arzt, die krank sind. Jesus, lieber Heiland oder unbequemer Zeitgenosse? Ich glaube, für mich persönlich wäre Jesus ganz schön unbequem. Ich weiß nicht, ob ich gerne Jesus als Freund gehabt hätte. Ich habe den Benni so ein bisschen, naja, als Freund kann ich jetzt nicht sagen, aber mit dem Benni verstehe ich mich gut. Der kommt dann zum Spieleabend zu uns, der isst auch ein bisschen was, dann geht er auch wieder. Der weiß, wie man sich benimmt, er ist ein freundlicher junger Mann, er hat sich auch vorher gewaschen und gekämmt. Das geht alles in Ordnung, da weiß ich, worauf ich mich einlasse. Aber sollte ich vielleicht mal einen Penner einladen? Sogar zum Mittagessen vielleicht noch zu uns. Oder vielleicht sogar mich selber bei einem Penner zum Mittagessen einladen lassen. Habt ihr das mal gemacht? Es ist bestimmt eine neue Erfahrung. Eine gute Erfahrung. Ein weiterer Punkt, an dem ich Jesus bewundere: Jesus ist mit Frauen anders umgegangen, als es die Leute damals getan haben. Ich glaube, er ist mit Frauen auch anders umgegangen, als wir es heute tun, als Männer, als ganze Gesellschaft. In seinen Tagen haben die Männer in der Synagoge, die Pharisäer, die ganz Frommen, haben gebetet: Gepriesen seist du, Jahwe, dass du mich nicht als Frau geschaffen hast. Es war für einen Juden etwas Schlimmes, als Frau geboren zu werden. Als Frau war man benachteiligt. Wenn man keine Kinder hatte, war man sowieso unten durch. Die Männer, die haben was gezählt. Und heute? Wenn ich mir manche Werbung ansehe, egal ob im Fernsehen, in der Zeitung oder sonst irgendwo, dann denke ich manchmal, Frauen sind auch zweite Klasse. Sie werden nur ausgenutzt, mit ihrer Schönheit wird geworben, aber die Frauen selber gehen dabei vor die Hunde. Jesus ist mit Frauen ganz anders umgegangen als seine Zeit. Wenn wir daran denken, dass er in Samaria durchzog, er sitzt an dem Brunnen, hat unheimlich Durst und da kommt eine Frau vorbei und er sagt, gib mir zu trinken. Könnt ihr euch das vorstellen? Jeder Jude wäre selber runtergegangen und hätte sich Wasser geholt. Er hätte nicht eine Frau gebeten. Könnt ihr euch das vorstellen? Jesus lässt sich von der Frau bedienen und bietet ihr dann selber noch ewiges, lebendiges Wasser an. Vielleicht ist es ein Wunder, dass in der Bibel die Frauen die Ersten an der Krippe waren und auch die Letzten am Kreuz. Es waren nicht Männer. Sie hatten noch nie einen Mann gesehen wie diesen. Einen solchen hat es nie wieder gegeben. Einen Mann, der Frauen so geachtet hat, der mit Frauen so umgegangen ist wie Jesus. Ein Prophet und Lehrer, der niemals an ihnen herumgenörgelt hat. Er hat ihnen niemals geschmeichelt oder sie beschwatzt. Er hat niemals kluge Witze über sie gemacht. Er hat auch niemals Sprüche losgelassen wie, ach ja klar, die Frauen, Gott hab sie selig oder Gott steh uns bei. Ohne Nörgelei tadelte er und ohne Herablassung hat er gelobt. Er hat ihre Fragen und ihre Argumente ernst genommen. Er hat ihnen niemals vorgeschrieben, was ihr Bereich ist. Dass sie an Herd und Heim gehören, hat er niemals gesagt. Er hat sie niemals gedrängt, fraulich zu sein oder sie niemals dafür verspottet, dass sie weiblich sind. Er musste nicht seine eigene männliche Würde verteidigen vor ihnen. Er hat sie einfach so genommen, wie sie waren, völlig unbefangen und ganz normal. Es gibt keine Handlung, die Jesus getan hat, kein Gleichnis, keine Geschichte, die er erzählt hat, in der Frauen schlecht gemacht werden. Oder wo irgendwie die frauliche Welt verdreht wird, wo man Kapital drauf schlägt. Jesus, würde ich mit ihm heute irgendwo zusammenhocken können am Stammtisch, wenn er keine Witze über Frauen erzählt? Ist er denn ein bequemer Zeitgenosse? Oder sind mir die Zeitgenossen bequem, die Witze machen über Frauen? Was mich bei Jesus auch fasziniert, das ist seine Botschaft. Jetzt eine kurze Frage an euch. Nennt mir ein anderes Wort für Gnade. Bitte? Unverdient, ja, ich suche aber noch ein anderes. Es ist aber auch sehr gut, ja. Unverdient, ein anderes Wort für Gnade. Richtig, ein Geschenk. Jesu Botschaft ist eine Botschaft voll Geschenk. Stimmt das? Jetzt stellt euch mal vor, der Drieslein, jetzt, wie heißt du mit Vornamen? Klaus, genau, hat dir vorhin erzählt, dass ihm die Gebühreneinzugszentrale ein Geschenk gemacht hat, gell? Er hat es nicht verdient, er hätte kein Recht darauf, dieses Geld zurückzubekommen. Es war ein Geschenk und er hat Danke gesagt. Jetzt stellt euch mal vor, jetzt tue ich lauter gute Taten. Ich verhalte mich immer ordentlich, bin ein braves Kind meiner Eltern, immer gehorsam, esse immer alles auf, was auf den Tisch kommt. Und dann komme ich zu Jesus und Jesus sagt, reicht nicht. Ich sage, was? Wieso reicht das nicht? Ich bin besser als die anderen. Jesus sagt, nein, du bist genauso schlimm. Aber ich schenke dir was. Ich schenke dir ewiges Leben. Ich beschenke dich. Sage ich, das ist ja nicht gerecht. Wie kann ich mir das verdienen? Sagt Jesus, gar nicht. Schenke ich dir. Das ist doch zum Himmelschreien, oder? Man kann tun, was man will, und man kriegt es zum Ende doch geschenkt und nicht verdient. Das ist eine Botschaft, die passt mir manchmal nicht. Manchmal denke ich, jeder sollte das bekommen, was er auch verursacht hat, gell? Wenn jemand böse ist, dann sollte er auch bestraft werden. Aber Jesus beschenkt uns. Das ist nicht gerecht. Es kommt nicht auf unser Verhalten an, sondern auf unser Herz. Und Gott vergibt uns. Was mich bei Jesus auch ein bisschen stört, Jesus bewundert nicht die Leute, die viel Geld haben, die reich sind und die schön sind. Aber das macht heute jeder, auch ich. Wir haben in der Firma bei uns verschiedene Autos. Wir haben eine kleine B-Klasse, also so einen kleinen Mercedes-Benz, aber eben so ein kleines nur. Wir haben aber auch so ganz schöne große Schiffe, so silberfarben, metallic und die fahren sich auch besser, die sind bequemer und schneller. Jetzt dürft ihr dreimal raten, mit welchem Auto ich lieber fahre. Natürlich will ich das bessere Auto haben. Na, Jesus hat da anders gedacht. Oder wenn ich mir eine Frau aussuche. Ich meine, ich habe jetzt schon eine gefunden. Gott sei Dank, eine gute und schöne sogar. Aber nach was suche ich sie denn aus? Zeig mir mal diesen jungen Mann, egal ob er Christ ist oder nicht Christ ist, der sich eine Frau nicht auch nach Schönheit aussucht. Dem es völlig egal ist, wie sie aussieht. Zeig mir mal diesen jungen Mann. Jesus hat nicht nach Schönheit ausgesucht. Er hatte andere Kriterien. Ihm war es egal, ob jemand schön war, äußerlich. Er hat ins Herz reingesehen und wusste, da drin ist alles schwarz. Und Jesus hat auch über Dinge auf dieser Welt ganz anders geurteilt. Ich darf das Beispiel erzählen. Ich habe meine Frau gefragt, ob ich das darf. Wir saßen letztens bei uns zu Hause am Tisch und da kam die große Frage, ja, ich brauche ein neues Paar Winterstiefel. Das ist doch eine gute Frage, gell? Ich meine, man muss doch mit guten Stiefeln rumlaufen können, wenn es kalt ist. Jetzt ist aber so, ihr müsst natürlich meine Frau kennen, die hat ja noch 3 Paar im Schrank stehen. Aber die sind natürlich dann in braun und nicht schwarz. Außerdem, die eine sind ein bisschen dünner und nicht so dick. Und die anderen, die passen nicht zum Rock dazu. Die kann man nicht anziehen. Und so geht es weiter. Für mich als Mann denke ich, ach. Ich sage, Steffi, kauf dir die Schuhe. Kauf sie dir, dann bist du glücklich, dann passt es. Und so viel Geld gebe ich dir, das passt schon, das machen wir so. Ja, aber soll ich sie jetzt kaufen oder nicht? Ja, was meinst du? Sage ich, ja, kauf sie dir, dann hast du sie. Und dann, ja, aber ist es denn richtig? Ja, dann gibst du halt einfach andere Paar weg. Dann gibst du halt die anderen 3 Paar nach Russland oder sonst irgendwo hin. Dann hast du halt ein schönes Paar und das passt und fertig. Und die Diskussion ist aus. Ja, aber. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange man diskutieren kann über solch ein Thema. Liegt nicht an Steffi, das liegt auch an mir. Aber was sind das für Fragen, mit denen wir uns beschäftigen? Und irgendwo, ein paar Länder weiter südlich, da verhungern Kinder. Und wir diskutieren über die Farbe der Stiefel. Ein paar Länder weiter gibt es Leute, die haben nichts zu arbeiten. Da ist alles kaputt, weil da Krieg ist. Und wir fahren mit dem Bobbycar 30 Kilometer zur Arbeit, um den neuen Audi zu gewinnen. Solche verrückte Sachen machen wir in Deutschland. Und auch als Christen. Ich glaube, wenn Jesus hier wäre, ich glaube, er wäre ganz schön unbequem. Ich glaube, wenn Jesus neben mir im Auto sitzen würde und würde mit mir gemeinsam Antenne Bayern hören, diesen ganzen völlige Spinnerei, ein Auto zu gewinnen mit irgendwelchen Wetten, ich glaube, Jesus würde heulen. Ich glaube, Jesus würde weinen neben mir. Und ich glaube, ich würde das Radio ausmachen und würde nicht mehr weiterhören. Ich glaube, Jesus wäre ganz schön unbequem für mich. Für dich auch? Bei Jesus selber dürfen wir uns ganz sicher sein, dass all die Leute, die arm und krank sind, dass sie bei ihm nicht unerwünscht sind. Das können wir auf jeden Fall sicher sein. Ganz sicher. Es ist auch interessant, dass für Jesu Leben total charakteristisch ist, dass er abgelehnt wurde. Und er selber sagt, mein Schicksal wird auch das Schicksal von denen sein, die mir nachfolgen. Ich muss sagen, ich habe mich selten abgelehnt gefühlt. Mache ich da irgendwas falsch? Seine eigene Familie hat ihn ausgelacht. Das kennen manche von euch. Seine Nachbarn haben ihn nicht haben wollen. Sie wollten ihn sogar den Berg runterstürzen, weil sie dachten, was will der uns schon sagen? Der ist doch hier bei uns geboren, hier aufgewachsen, so ein kleines Licht hier, so ein Zimmermannssohn. Sein Volk wollte ihn raushaben. Sie wollten nicht, dass er König der Juden heißt. Sie behandelten ihn wie einen Terroristen. Sie haben ihn vor Gericht geschleppt. Und was mir Jesus auch nicht ganz sympathisch macht, in Jesaja steht, er wurde verachtet. Von allen gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wenn ich Jesus nachfolge, blüht mir das gleiche Schicksal. Jesus hat andere Maßstäbe gehabt, völlig andere als ich, völlig andere als wir heutzutage. Er erzählt ein Gleichnis, das sind zwei Leute, die beten. Einer, der betet da ganz hinten bei der Tür und einer hier vorne auf der Kanzel. Der vorne auf der Kanzel ist ordentlich angezogen, der hat ein weißes Hemd und eine ordentliche Krawatte an. Und er kommt jeden Tag zum Beten und er betet gute Gebete, lange Gebete und alle sagen Amen. Und dahinter an der Tür steht einer und der betet so, dass kaum einer es versteht. Herr, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, das Gebet dahinter, das wird erhört, das ist echt. Aber das, was der Vollzeiter hier vorne gebetet hat, Jesus ist anders. Wer ist Jesus? Es ist eigentlich so eine ganz einfache Frage und doch so schwer zu beantworten. Das war jetzt nur ein ganz, ganz kleiner Versuch zu zeigen, dass Jesus, ja, irgendjemand ist, aber wer? Ich glaube, dass Jesus ein unbequemer Zeitgenosse wäre. Aber eine zweite Frage will ich aufwerfen. Und zwar die Frage, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Diesen Mann, den ihr hier auf dem Bild seht, ist zweimal der gleiche. Das ist ein ganz bekannter christlicher Mann. Er hat 100 Jahre vor uns gelebt ungefähr, na vielleicht 150. Und zwar ist das der Moody, Dwight Moody. Er hat unglaublich großen Einfluss gehabt, hat ganz, ganz viele Kirchen und Gemeinden gegründet, hat vor Tausenden von Leuten evangelisiert. Ein ganzes Bibelinstitut ist nach ihm benannt. Ganz viele Filme, gute Filme über die Schöpfung, über Evolution, über Christsein. Die werden da produziert. Dieser Moody war wirklich ein Mann Gottes. Und wisst ihr, in diesem Moody-Institut, wo ganz viele junge Leute auch heute noch studieren können, Bibelschule, eine christliche Ausbildung, da hängen Fotos natürlich von dem Gründer an der Wand. So Fotos wie eben früher in der Sowjetunion im Klassenzimmer, gell, von Lenin oder von Stalin, oder in Rumänien von Ceausescu. Da hängen Bilder von Moody an der Wand. Das ist klar, das ist ja der, der das gegründet hat, der hängt auch mit dem Bild an der Wand. Jetzt ist aber so, dass 100 Jahre später diese Christen, die dort studieren, diese jungen Leute, sie dürfen keine langen Haare haben, sie dürfen keine Koteletten haben, sie dürfen keinen Bart haben. Ist das nicht komisch? Aber er durfte und er hat es gegründet. Ist das nicht komisch? Ja, wir lachen drüber ein bisschen. Wir denken, naja, so kann sich die Welt ändern, gell? Darf man in einem T-Shirt auf der Kanzel stehen und predigen? Ja oder nein? Das ist eine wichtige Frage. Was würde Jesus dazu meinen? Meint Jesus, dass ein Hemd angebracht wäre? Oder darf ich trotzdem hier vorne stehen und das sagen? Muss man denn beim Beten aufstehen? Oder darf man sitzen bleiben? Oder sollte man sogar niederknien? Worüber freut Gott sich mehr? Nun, die Bibel sagt es ganz klar, Gott freut sich über ein Herz, das aufrichtig ist. Egal, ob derjenige sitzt oder steht oder kniet. Was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun, wenn er jetzt heute hier zu der Tür reinkommt und uns hier so sitzen sieht? Was würde Jesus tun? Ich weiß es nicht. Vielleicht würde er mich von der Kanzel hier so runterschicken, sagen, also auf der Kanzel predigen war nie vorgesehen. Vielleicht würde er auch die Stühle hier anders umstellen, würde sagen, also alle so schön brav hier sitzen, das war auch nicht vorgesehen. Ich weiß nicht, was er sagen würde. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, was Jesus selber sagen würde, wenn er uns so sieht hier? Oder wenn er mit uns mitkommt, da wo wir arbeiten? Wenn er mit in die Küche kommt und sieht, wie wir das Mittagessen machen und wie wir Schuhe putzen? Ob wir unsere Kehrwoche regelmäßig machen? Was würde Jesus sagen? Naja, nimm's nicht so genau. Das bisschen Dreck, das ist nicht so schlimm. Ich weiß nicht, was Jesus sagen würde. Aber es wäre interessant, sich Gedanken darüber zu machen. Ich habe jetzt hier so ein kleines Bändchen um den Arm. Da muss ich jetzt die jungen Leute fragen. Hat jemand von euch so ein Band um? What would Jesus do? Johanna, du hast so ein Ding dran. Steht da WWJD drauf? Ja? What would Jesus do, gell? Also was würde Jesus tun? Ich habe hier ein anderes Band drauf. Da steht Johannes 14, Vers 6. Vielleicht kann das jemand aufschlagen. Johannes 14, Vers 6. Ja, lauter. Weiter und weiter und niemand kommt. Richtig. Also, Jesus selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, aber wenn Jesus so ein unbequemer Zeitgenosse ist, wenn Jesus so ein Aufwiegler ist, so ein unbequemer Mensch, und er sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Was mache ich dann damit? Wie lebe ich dann? Manchmal ist Christsein für mich etwas zu praktisch. Da denke ich, na, es könnte ein bisschen theoretischer sein. Sonntags eine Predigt reicht. Den Rest lebe ich so, wie ich möchte. Manchmal bin ich auch selber zu bequem oder zu faul, um wirklich Christsein echt und richtig zu leben. Oder zu beschäftigt. Oder zu reich, oder zu sehr darauf bedacht, was wohl die anderen darüber sagen, wenn ich jetzt anders bin. Es ist seltsam, dass Jesus nicht so war. Es ist auch seltsam, dass viele Kirchen und Gemeinden und Christen sich so entwickelt haben, wie sie heute sind, einschließlich ich. Es ist seltsam, dass wir in einer Gemeinde um unsere eigene Ehre bedacht sind, dass wir selber groß rauskommen. Es ist ein richtiger Wettkampf manchmal in manchen Gemeinden. Wer kann besser predigen? Wer kann besser reden? Wer kann salbungsvoller beten? Wer bekommt die Macht? Und dieser Wettkampf ist kein Wettkampf zu neuen Höhen. Es ist ein Abstieg. Es ist ein Abstieg in unser Menschsein. Der Konrad Eisler, er ist ein bekannter Pfarrer gewesen an der Stiftskirche in Stuttgart. Er hat das mal ganz treffend ausgedrückt. Er hat gesagt, eigentlich hat Gott den Menschen maßlos verwöhnt. Er gab ihm Lebensraum, Lebensmittel und Lebenspartner. Paradiesisches Leben in Hülle und Fülle. Nur an einer Stelle war ein Lebensbaum und der war tabu. Du sollst nicht. Nur an einer Stelle war ein Grenzbaum, der die Linie markierte, du sollst nicht. Nur an einer Stelle war ein Schlagbaum, der die Maße setzte, du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen und kein falsches Zeugnis reden und so weiter. Und dann regelt sich plötzlich jene aalglatte Schlange vor unseren Augen. Kein Mensch weiß, woher sie kommt. Obwohl sie das Böse ist, zertreten wir ihr nicht den Kopf, sondern leihen ihr unser Ohr und sehen zu, wie sie hinter jedes Gebot ein Fragezeichen pinselt. Sollte Gott gesagt haben, dass alle Kinder auf die Welt kommen sollen? Kann doch ein Gott der Liebe mit jungen und überforderten Müttern doch nicht sein. Sollte Gott gesagt haben, dass nur Verheiratete zusammenleben dürfen? So unbarmherzig kann ein Gott der Liebe mit liebenden und verlangenden Menschen doch nicht sein. Sollte Gott gesagt haben, dass es nur einen Weg zum Heil gibt? So engstirnig kann doch ein Gott der Liebe mit den denkenden Zeitgenossen nicht sein. So gehen wir der Schlange auf den Leim und lassen uns versuchen. So plappern wir dem Schriftsteller Oscar Wilde nach: Der einzige Weg, eine Versuchung loszuwerden, ist, ihr nachzugeben. So verschieben wir die Maßstäbe und wollen mehr Lebensqualität, mehr Lebensfreude, mehr Lebenslänge, mehr, immer mehr. Und weil wir ohne Maß sind, deshalb lautet Gottes Anklage und Urteil maßlos. Paradiesverweis, Todesstrafe. Gott selber sagt, du bist Erde und du sollst zur Erde werden. Und heute leben wir jenseits von Eden. Wir leben nicht mehr in diesem paradiesischen Zustand. Und es wäre zum Verzweifeln, wenn nicht Jesus selber, dieser unbequeme Zeitgenosse, wenn er nicht gekommen wäre. Paulus schreibt so: Wo die Sünde mächtig geworden ist, wo alles den Bach runtergeht, wo nichts mehr klappt, wo unser Leben verpfuscht ist, da ist die Gnade. Oder wie war das Wort nochmal für Gnade? Geschenk. Da ist das Geschenk noch viel größer geworden, schreibt Paulus. Das Geschenk Gottes, da wo alles kaputt ist, ist Gottes Geschenk noch viel größer. Gott will maßlos gnädig sein. Gott will uns riesig beschenken, wegen Jesus. Wann bekomme ich ein Geschenk? Was muss ich tun, um ein Geschenk zu bekommen? Zu Weihnachten habt ihr euren Kindern Geschenke gegeben? Was muss euer Kind tun, damit es ein Geschenk bekommt? Gar nichts, gell? Manchmal darf er sich sogar schlimm benehmen und bekommt trotzdem noch eines, gell? Und das Gleiche ist eigentlich in Bezug auf Gott. Was muss ich tun, damit ich von Gott, von Jesus beschenkt werde? Gar nichts. Ich muss es annehmen. Und dann frage ich mich, Paul, mit 5 Jahren hast du diesen Schritt gemacht. Du hast dich von Gott beschenken lassen mit ewigem Leben. Das sind schon viele Jahre. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Hast du wirklich wie ein Beschenkter gelebt? Ich weiß nicht, wie eure Kinder damit umgehen, wenn sie beschenkt werden. Mit den Geschenken. Es gibt ja so manche Geschichten über Geschenke, gell? Ich kann euch eine kleine erzählen. Das ist eine ziemlich harte Geschichte, aber sie ist wahr. Eine Geschichte schon ein paar Jahre her. Da gab es 2 Brüder. Der eine Bruder, der war stark und erfolgreich. Die waren aber beide noch Schüler und der Kleine, der war ziemlich kränklich, schwach, der war immer zu Hause und es ging ihm nicht gut. Und dann kam Weihnachten. Und kurz vorher liefen beide der Jungs mit dem Papa spazieren durch die Stadt durch und kamen an einem Geschäft vorbei und da gab es eine ganz tolle Ritterrüstung, eine wunderschöne Ritterrüstung. Und beide sagten, oh Papa, die wollen wir haben. Da können wir Räuber und Gendarm spielen, so richtig toll, mit Rüstung. Mit dem Schwert, mit den ganzen Hemden an und dem Helm auf und so, die wollen wir haben. Und der Papa sagt, ja Leute, ich verdiene nicht das große Geld, ich kann nicht 2 Rüstungen kaufen, ich kann nur eine kaufen. Oh Papa, bitte, 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 wir wollen die aber haben. Na, Weihnachten kam vorbei, die Geschenke lagen unter dem Baum. Und richtig, was blitzt da hervor? Eine funkelnagelneue Ritterrüstung. Ja, wer soll jetzt diese Ritterrüstung bekommen? Der Papa sagt, okay, der Jüngere bekommt sie. Die ist sowieso kleiner, der Große kann sie nicht anziehen. Der Jüngere bekommt sie und der Große darf dann ab und zu mal den Helm aufsetzen oder so, darf auch damit spielen, aber der Junge, der bekommt sie. Gut. Was macht man mit dem Geschenk? Man probiert es gleich aus. Am nächsten Tag schon, gesagt, getan, alle Freunde wurden eingeladen aus der Nachbarschaft und jetzt spielen sie mal richtig Räuber und Gendarm. So richtig, wie kleine Jungs eben Räuber und Gendarm spielen. Und der Jüngere der beiden, der immer krank war, zieht seine schöne Ritterrüstung an. Und er ist stolz wie ein König, das könnt ihr euch ja vorstellen. Der geht heraus, oh, jetzt ist er mal der Große, jetzt ist er mal der schöne Ritter und alle bewundern ihn. Diese funkelnde Rüstung, wunderschön. Aber es gibt dann noch den großen Bruder. Und der große Bruder sagt, komm, gib sie mir auch. Nein, nein, du kriegst sie nicht. Doch, jetzt hast du sie lang genug angehabt. Nein, sie ist meine, der Papa hat gesagt, sie gehört mir. Und so geht's weiter. Der große Bruder ist natürlich schlau. Sagt, weißt du was, wir regeln das anders als Problem. Wir machen ein Wettrennen. Von hier vom Baum bis darüber, wer zuerst dort ist, der bekommt die Ritterrüstung, okay? Naja, was soll der Kleine sagen? Er muss ja Ja sagen. Und natürlich verliert er. Die Rüstung wird getauscht, der Große zieht sie an und weiter geht's im Spielen. Und der kleine Bruder hockt heulend auf der Erde und spielt nicht mehr weiter mit. Am Abend geht es nach Hause, es gibt ihr Abendessen. Und der Papa fragt, ja, wo ist denn dein Bruder, der Kleine? Oh, ja, weiß ich nicht, wir haben draußen gespielt und auf einmal war er weg. Ja, wo war er denn zuletzt? Ja, der saß auf der Erde und hat geheult. Echt? Oh, schnell, schnell, schnell. Und sie gehen alle ihn suchen. Und als sie ihn finden, sitzt er immer noch auf der Erde. Und es war Winter. Und dieser kleine Bruder bekommt eine Lungenentzündung und stirbt. Weil der große Bruder ihn im Stich gelassen hat, weil der große Bruder mit diesem Geschenk nicht ordentlich umgegangen ist, weil er dieses Geschenk missbraucht hat. Er hat es nicht gebraucht, er hat es missbraucht. Darum musste jemand sterben. Was mache ich mit dem großen Geschenk, das Gott mir gegeben hat? Wofür gebrauche ich das? Weiß ich denn noch überhaupt, dass ich beschenkt bin? Und wenn ich das weiß, was mache ich damit? Wie lebe ich damit, dass Jesus ein unbequemer Zeitgenosse ist? Jesus selber hat laut Bibel dreimal geweint. Dreimal, als er auf dieser Erde war. Das erste Mal hat er geweint, als jemand gestorben ist, der Lazarus. Wisst ihr, Jesus ist kein Wundervollbringer. Er hat Wunder getan, richtig. Aber er hat nicht überall und nicht immer Wunder getan. Von dieser riesengroßen Welt, auf der es so viel Leid gibt, hat er nur ganz wenige Leute wirklich berührt, gesund gemacht, ihnen geholfen. Und was ist mit den anderen? Oder was ist heute mit den vielen Leuten, die zu Gott beten und sagen, Gott, mach mich doch gesund? Und es passiert nicht. Wisst ihr, Jesus kam nicht auf diese Welt, um Wunder zu tun. Er kam auf diese Welt, um uns zu retten. Und Jesus selber hat geweint angesichts vom Tod. Als Lazarus, sein Freund, gestorben ist, hat er geweint. Er hat geweint, weil er bemerkt hat, was das für ein Verlust ist. Diese ewige Trennung von Gott ist ein unglaublicher Verlust, den Menschen erleiden, wenn sie nicht wirklich umkehren. Weinen wir noch darüber, dass Menschen verloren gehen? Jesus hat geweint über den Lazarus. Ein zweites Mal hat Jesus auch geweint. Und zwar nicht über eine einzelne Person, sondern über eine ganze Stadt. Er saß oben auf dem Berg, hat runtergeguckt und was sieht er? Häuser. Er hat nicht Häuser gesehen. Er hat die Menschen gesehen. Und er weint. Er wusste, dass eines Tages diese ganze Stadt zerstört sein wird, dass die Menschen, die darin wohnen, verstreut werden, überall in der ganzen Welt. Und er weiß, dass es deshalb passiert, weil sie nicht zu Gott umkehren. Darum weint er. Er sagt selber, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, aber ihr habt es nicht gewollt. Wisst ihr, Jesus hat das gleiche empfunden wie Eltern, wo die Kinder aus dem Haus gehen und nichts mehr mit den Eltern zu tun haben wollen, wo Kinder falsche Wege gehen, wo Kinder ihren eigenen Kopf durchsetzen wollen. Den gleichen Schmerz hat Jesus gekannt. Er hat gesagt, ich hab mich doch so um euch gekümmert. Ich habe es euch doch gesagt, aber ihr wolltet nicht. Und er weint darüber. Es ist ein ohnmächtiger, ein niederschmetternder Schmerz, den Gottes Sohn, den Gott selber hier so weint. Angesichts dieser Freiheit des Menschen, eine Freiheit, die wir uns herausnehmen, die uns aber kaputt macht, weil wir nicht nach Gottes Maßstäben leben. Und ein drittes Mal heißt es von Jesus, dass er weint. Und er weint, wann? Er weint an dem Tag, als er sein Leben geben soll, für uns. Er weint sogar so stark vor Verzweiflung, er schwitzt sogar dabei und er schwitzt so stark, dass sogar Blut aus den Poren rauskommt. Der Hebräerbrief sagt, Gott, der ihn allein vom Tod retten konnte, unter Tränen und voller Verzweiflung, hat Jesus ihn angefleht. Voller Tränen und voller Verzweiflung. Jesus verzweifelt? Ja. Er war verzweifelt angesichts des Elends, angesichts des Leids dieser Welt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist auch Jesus. Dieser unbequeme Zeitgenosse, der aber auch wirklich weint und zwar über die richtigen Dinge weint. Diese Frage kommt ja auch in meinem eigenen Leben immer wieder auf. Warum? Warum ist eine Gemeinde so, wie sie ist? Warum ist Traunreuth so, wie Traunreuth eben ist? Warum bin denn ich so, wie ich bin? Warum bin ich nicht anders? Und ganz oft habe ich keine Antwort auf die Frage. Ganz oft muss ich sagen, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Jesus selber über solchen Fragen, über solchen Schmerz geweint hat. Und ich weiß, dass Jesus lebt. Ich weiß, dass Jesus heute da ist. Und dass Jesus der ist, der wirklich weiß, was eines Tages werden wird aus all dem, wo wir drin leben. Dass Jesus aber auch der ist, der unser Leben so lenken kann, dass es gut ist. Manchmal habe ich mich als Christ, manchmal haben wir uns als Gemeinde so festgelebt, dass wir von diesem Festgelebtsein wieder lossterben müssen. Das tut weh. Wir müssen Gewohnheiten, die wir haben, die aber falsch sind, aufgeben. Wir müssen Bequemlichkeit, die uns gut tut, vielleicht sogar, aufgeben. Wir müssen Ziele, die wir haben, aufgeben, wenn sie falsch sind. Und das tut weh. Ein deutscher Schriftsteller hat das gesagt. Wenn ich mich festgelebt habe, muss ich mich lossterben. Und dieses Sterben, das kennt auch das Neue Testament. Paulus selber sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Dieser unbequeme Zeitgenosse, der soll in mir leben. Der soll jetzt durch mich durchleben. Den sollen die Leute sehen können. Ich habe euch zum Schluss noch ein Lied mitgebracht. Ein Lied, ich hoffe, dass es klappt. Die Technik war etwas sehr kurzfristig heute Morgen. Ich habe das nicht Bescheid gegeben vorher, das tut mir leid. Ein Lied, in dem es um Jesus geht, um diesen unbequemen Zeitgenossen, der aber sein Leben für uns gegeben hat, obwohl wir so sind, wie wir sind. Kann ich das versuchen anzuklicken? Okay. Es gibt noch keinen Ton. Klappt das nicht, Tom? Gut. Ja. Dann machen wir das ohne Lied. Dann kriegt ihr das nächste Mal. Genau. Also es ist ein Lied. Ich erzähle es nur ganz kurz. Da geht es darum. Jesus starb für uns. Er trug die Dornenkrone, damit wir leben. Jesus, er ist auch auferstanden für uns. Er ist der Sieger, damit wir leben. Und heute lebt Jesus für uns, damit wir richtig und für ihn leben können. Das ist das Lied, das ich euch vorspielen wollte. Ich denke, wir können das zum Schluss einfach so machen, dass wir einfach noch stille werden, dass wir beten. Denn man kann natürlich solch eine Predigt hören, das muss ich mir auch selber immer wieder sagen, diese Gedanken. Aber es ist immer noch besser, man behält das nicht für sich, diese Gedanken, sondern man bespricht das mit Gott. Jesus hört zu, er ist da. Er hat auch versprochen, dass er uns helfen wird, mit all den Dingen zurechtzukommen, die unser Leben bewegen, die uns Angst machen, die uns traurig machen. Genau, ich bete dann noch zum Schluss. Ich möchte dir Danke sagen, lieber Vater im Himmel, dass du deinen Sohn auf die Erde geschickt hast. Und dir, Herr Jesus, möchte ich Danke sagen, dass du gekommen bist. Ich möchte Danke sagen, dass auch heute noch dein Geist in uns lebt, damit wir das erkennen können, was richtig ist, damit wir auch dich, Herr Jesus, erkennen können. Wer bist du denn überhaupt? Ja, diese Frage möchte ich mir immer wieder stellen und möchte immer wieder gerne lernen, neu entdecken, was es heißt, ja, mich verändern lassen, dann auch in dein Bild. So werden, wie du wirst, wie du bist, ja, so werden, wie du möchtest, dass ich sein soll. Ich möchte dir Danke sagen, dass wir dich da um Hilfe bitten dürfen, denn alleine schaffen wir es nicht. Ich möchte dich auch um Vergebung bitten, denn so viel Schuld ist auch im Leben angehäuft, so viele Dinge, die ich verkehrt gemacht habe. Du kannst wirklich helfen, dass ich die richtigen Dinge denke und dass ich die richtigen Dinge sagen kann, dass ich die richtigen Dinge tun kann, denn du, Herr Jesus, hast es so gemacht. Ich danke, dass ich jeden Tag zu dir kommen darf und dich um Verzeihung bitten darf, wenn es mal nicht so gut war. Ich danke dir auch, dass ich mit dir leben darf, dass du mein guter Freund bist und dass es sogar noch über das hinausgeht. Du hast dein Leben sogar für mich gegeben. Dafür möchte ich dir Danke sagen. Ich möchte auch Danke sagen, dass du ein unbequemer Zeitgenosse warst. Du wolltest nicht einfach so leben, wie alle anderen es sich vorgestellt haben, sondern du hast so gelebt, dass sich dein Vater im Himmel gefreut hat. Schenk, dass wir es gleich tun. Schenk, dass wir auch solche Leute sind, an denen du dich freuen kannst. Amen.